Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Markus Münch und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4 oder deutschlandweit über Digitalradio DAB+, Kabel oder SAT. Bei Radio Horeb gibt es wieder eine Pfarrei der Woche. Im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche besuchen wir in ganz Deutschland Pfarreien, Klöster, Exerzitien und Begegnungshäuser. In einem Interview erfahren wir mehr über den Ort, den wir besuchen, und am jeweils kommenden Sonntag übertragen wir in der Regel die Heilige Messe von dort. Die Pfarrei, in der wir heute zu Gast sind, ist die Pfarrei St. Augustinus Stopfenheim im Bistum Eichstätt. Und von dort werden wir am kommenden Sonntag die Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Augustinus in Stopfenheim live übertragen. Heute bin ich hier in Stopfenheim bei Pfarrer Martin Seefried, um mehr über seine Pfarrei, die Kirche, aus der wir übertragen, und die Region zu erfahren, in der wir zu Gast sein werden. Herr Pfarrer, können Sie uns bitte kurz erklären, wo Ihre Pfarrei liegt?
Willkommen, liebe Hörer von Radio Horeb, bei uns in Stopfenheim. Wir sind ungefähr eine halbe Autostunde südlich von Nürnberg unterwegs im Bistum Eichstätt. Das ist gerade so an der Grenze zwischen Mittelfranken und bayerischem Schwaben. Nächste größere Stadt, die Sie vielleicht kennen, ist Weißenburg in Bayern.
Dankeschön, Herr Pfarrer. Nun zu Ihrer Person. Wie haben Sie Ihren Weg gefunden hin zum Priestertum?
Also ich stamme gebürtig aus Wemding. Gibt es den Wallfahrtsort Maria Brünnlein, der sicher auch einigen ein Begriff ist. Also hinter meinem Haus sind immer die Vorfatima-Prozessionen vorbeigegangen. Und muss gestehen, für mich war vieles von dem so Folklore, das macht man halt so, eher eine Pflichtübung. Ich kann mich erinnern, dass ich 13, 14 mal zu meinem Papa gesagt habe, warum muss ich eigentlich in die Kirche? Weißt du, keiner von meinen Klassenkameraden muss, nur ich muss. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich der Einzige bin. Und er hat schon damals gesagt, ich glaube, du machst das freiwillig, weil ich habe dich nicht gezwungen. Das hat sich nur so angefühlt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, eigentlich bis zum Abitur, wo das für mich nochmal eine Frage war, mache ich das wirklich freiwillig? Und ich habe Gitarre gespielt und bei uns in der Pfarrei in Wemding gibt es eine Kirchenmusikgruppe, Horizonte heißen die, und die haben mir die Möglichkeit gegeben, da mitzuspielen. Das war schon irgendwie alles viel besser, irgendwie selber Musik machen. Das fühlte sich gut an. Aber klar, das war kein Vergleich zu der Musik, die ich im Radio gehört habe, und hat auch nicht so viel Spaß gemacht, wie mit der Rockband auf der Bühne zu stehen. Und der Hans, der die Band damals geleitet hat, der hat gesagt, Martin, da gibt's eine Gelegenheit, da sind ein paar Christen in Heidelberg, die nehmen eine CD auf. Da kannst du mitmachen. Und für mich war CD aufnehmen, junger Mann, 18 Jahre, kurz vorm Abitur, das war was ganz Besonderes. Und so bin ich da hingefahren, nach Heidelberg, im Zug alleine. Das ist übrigens der Trick. Geh alleine auf irgendwelche christlichen Veranstaltungen, nicht mit Freunden. Muss man neue Leute kennenlernen, da verändert sich was. Und so war das da auch. Und ich habe dort irgendwie gefühlt zum ersten Mal das deutlich wahrgenommen, wie Leute spontan und frei und mit eigenen Worten beten. Also dann haben die zum Beispiel gesagt, boah toll, heute Abend gibt's Nudeln, danke Jesus. Oder es war ein Lied bei einer CD-Aufnahme, das wollte und wollte nicht funktionieren. Und dann hat die Sängerin gesagt, Jesus, tut mir leid, wir machen hier eine Show, bitte einmal noch, diesmal ist es für dich. Und es war echt. Und ich habe gemerkt, für mich ist meine Religion sowas gewesen wie Gedichte aufsagen, bevor ich mich zur Ruhe begebe. Vater unser, gegrüßet seist du Maria. Und ich habe gemerkt, die haben was, was ich nicht habe, aber was ich auch will. Und dann ist die Sehnsucht in mir, das war ein Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, von Tag zu Tag stärker geworden. Ich will auch diesen persönlichen Umgang mit Jesus. Und am letzten Tag war da einer, der war Katholik, die meisten dort nämlich nicht, der Bernd. Und der hat mich dann angesprochen und gesagt, Martin, was ist mit dir los? Du siehst so traurig aus. Und dann ist es so richtig aus mir heraus. Ja, stimmt, bin ich, weil ihr habt so eine persönliche Beziehung zu Jesus und ich nicht. Ich kann nur so Sätze aufsagen. Mein Glaube ist so ein Wissen in meinem Kopf. Und der hat dann gesagt, ja, kein Problem. Du kannst die alle nachmachen, aber dann bist du hinten dran in der langen Kette. Oder du glaubst, dass Jesus hier in dir drin ist, und hat so an meine Brust hin getickt. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich da zurückgelehnt habe, so meine Hände nach hinten und an meinem Bauch runtergeschaut habe und zum ersten Mal so gesagt habe, oh, hallo. Und das war für mich mein erstes selbstformuliertes Gebet. Stimmt wahrscheinlich nicht, natürlich hat man schon früher viel gebetet, aber da habe ich so deutlich wahrgenommen. Und das war für mich eine Erfahrung wirklich großen Glücks. An dem Tag war auf dieser CD die Aufnahme von dem Lied »Wo ich auch stehe, du warst schon da« von Albert Frey. Das kennen ganz viele. Feiert Jesus 7 CD. Albert Frey hat da selber die Gitarre gespielt. Und ich war im Chor, Tenor. Übrigens, der Chor ist auf der Aufnahme so leise, dass man ihn nicht hört. Wahrscheinlich, weil wir so geflennt haben, weil wir so gerührt waren beim Singen oder so. Also, oder weil es nicht gut war, es kann auch sein. Auf jeden Fall ist das ja alles zusammengekommen. Und für mich war klar, wenn er hier ist, wenn er bei mir ist, dann mag er mich offensichtlich, dann liebt er mich sogar. Und ich habe noch an dem gleichen Abend gesagt, Jesus, du kannst entscheiden. Also ob ich eine Freundin finde, was ich für einen Beruf habe, ist mir alles egal. Hauptsache, dass du in mir lebst und dass du mich liebst, das will ich nie vergessen. Und das war der letzte Tag, Sonntag. Am Abend auf dem Heimweg war ein Regenbogen-Zugstrecke. Und ich bin wirklich 2 Stunden lang dem Regenbogen hinterhergefahren. Als ich daheim war, hat Mama gesagt, seit du hier bist, ist der Regenbogen. Und es war für mich so, wie dass Gott sagt, okay, schlag ein, Deal. Du hast mir versprochen, ich darf entscheiden, du gibst mir dein Leben und dafür bleibe ich mit der Freude meiner Liebe wirklich immer bei dir. Und so war das. Also ich war wirklich von einem Moment auf den anderen, war für mich mein Christsein nicht mehr was sich nach Pflicht angefühlt hat. Ich glaube, es war es vorher nie, aber es hat sich so angefühlt. Und ab dem Moment war es der Mittelpunkt meines Lebens. Alles hat sich darum gedreht. Ich habe den Freunden in der Rockband erzählt, dass sie jetzt alle Christen werden müssen. Ich habe so einen Fischaufkleber auf meine E-Gitarre und alle so Dinge. Und habe in der Band Horizonte, falls ihr das hört, dann habe ich denen das Lied vorgesungen, wo ich auch stehe. Das müsst ihr unbedingt spielen. Und ich habe es in meiner Rührung so falsch gesungen, dass die gesagt haben, nee, glaub nicht. Nachher haben sie sich die Aufnahme angehört und beschlossen, dass es ein schönes Lied ist. Aber also ich habe wirklich, ab dem Moment war das war der Mittelpunkt meines Lebens. Und 2 Wochen später, nur so wenig, war Firmung in Wemding. Das war die Zeit kurz nach dem Abitur, also hatte ich Werktagszeit. Die Firmung war am Freitagvormittag und der Pfarrer hat Ministranten gesucht. Also klar, zwar schon länger ministriert, aber ich kann es natürlich und der Bischof kommt, irgendwie auch gut. Also habe ich ministriert. Und ich war mir irgendwie sicher, der Bischof, der muss jetzt reden von der persönlichen Beziehung zu Jesus. Weil irgendwie war ich schon ein bisschen so, ja, jetzt bin ich schon so lang Ministrant und jetzt musste ich da zu so einer CD-Aufnahme hinfahren. Ich war so ein bisschen kritisch. Und natürlich hat der Bischof nicht von der persönlichen Beziehung geredet, sondern halt irgendwas Firmungstechnisches. Und ich war schon ein bisschen säuerlich und dann kommt der Messe, der Moment von der Gabenbereitung. Und mir wird klar, gleich knie ich mich hin, wie immer. Und gleich empfange ich die Eucharistie, wie immer. Und dann spricht ja diese ganze Geschichte mit Hinknien vor Gott und der Kommunion, die in meinen Mund und in meinen Bauch kommt, ja davon, dass Gott in mir drin ist. Genau wie der Bernd das gemacht hat bei dieser CD-Geschichte. Und ich habe wirklich mit der gleichen Freude, mit Rotz und Wasser geweint, die Kommunion empfangen an dem Tag. Und Jesus, du bist da. Also ganz emotional. Und das hat natürlich der Bischof gemerkt. Und dann hat er mich in der Sakristei angesprochen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Freundin? Nein. Sind Sie 18? Ja. Dann sagt er, ich glaube, Sie sind zum Priester berufen, so wie Sie gerade die Kommunion empfangen haben. Und ich habe das kategorisch abgelehnt. Aber in der Sekunde, wo er das gesagt hat, bin ich so richtig rot geworden. Und mir war eigentlich schlagartig klar, dass das die Antwort ist. Also ich hatte das ja Jesus versprochen, du darfst entscheiden. Und eigentlich, es war wie ertappt. Und dann, klar, hat es noch eine Weile gedauert. Ich habe Zivildienst gemacht, noch ein bisschen Ausflüchte gesucht. Aber an sich war mir ab dem Moment klar, wo die Reise hingeht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Jesus mich da erwischt hat.
Aber danke für dieses Zeugnis und auch danke, dass Sie Ihre Lebensübergabe so geteilt haben und auch echt beeindruckend, dass es wirklich so kam. Normal fällt man oder häufig fällt man ja so nach Exerzitien, aber wenn man so eine besondere Erfahrung hat, dann auch in so ein Loch. Man fährt wieder nach Hause und da ist alles wie früher und dass es bei Ihnen so angehalten hat. Aber ich stelle mir vor, dass Sie wahrscheinlich auch arg komisch waren, oder? So für Ihre Freunde, für Ihre Familie, für alle, die Sie so vorher kannten, oder?
Ja, das war ich schon. Also vor allem für meine Eltern. Also die waren ja wirklich so, was, du willst jetzt auf einmal werktags in die Messe, das hast du doch noch nie gemacht und so. Die haben sich echt ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich mich jetzt verrenne. Also ich habe immer schon, also Basketball angefangen, Skateboard fahren angefangen und immer so neue Hobbys probiert und nicht lange angehalten. Die waren sich eigentlich sicher, dass das jetzt auch wieder so. Aber das war anders. Und ich habe zum Glück Freunde gefunden, ziemlich schnell, das war auch ein Zufall, über einen Tanzkurs, Abschlussball von meinem kleinen Bruder, habe ich da getanzt mit einer Dame, die war nett und ich wollte sie kennenlernen und die war in einem christlichen Gebetskreis und die so, hey, du kannst mich gerne kennenlernen, jeden Freitagabend da und da ist Gebetskreis. Und dann bin ich, also das war auch ziemlich nah da dran, das war vielleicht 3-4 Wochen später, Schulabschluss, Tanzkurs, auch so Ende des Schuljahrs, sodass ich dann fast ein Jahr lang Freitagabend immer im Nachbarort in diesen Gebetskreis gefahren bin. Und so hatte ich natürlich dann da einen Anknüpfungspunkt, wo es dann weitergegangen ist.
Dankeschön. Herr Pfarrer, jetzt sind Sie hier Priester in der Pfarrei Stopfenheim, aber es ist nicht Ihre einzige Wirkungsstelle derzeit, sondern Sie sind auch Dekanatsjugendseelsorger hier in der Region und Sie arbeiten beim Reine Herzen e.V. mit und ich glaube auch die Jugend 2000 hat einen besonderen Stellenwert in Ihrem Leben.
Genau, also diese Pfarrei hier Stopfenheim als Dorf ist ein sehr kleines Dorf. 800 Einwohner mit den Dörfern außenrum, 1100 Katholiken. Und man könnte sagen, wo, die haben einen eigenen Pfarrer. Das ist fast ein bisschen ungerecht. Und das liegt aber daran, dass der Priester, der hier wohnt, ist immer für das Dekanat, das heißt Dekanat Weißenburg-Wemding, 40.000 Katholiken, zuständig als Jugendseelsorger. Drum ist es eigentlich ganz grob, kann man sagen, jede zweite Woche habe ich irgendwo hier in diesem Dekanat einen Jugendgottesdienst. Das heißt, ich fahre dann einmal pro Woche mit dem Auto los, treffe eine Jugendgruppe, katholische Landjugend, Pfadfinder, Ministranten in irgendeinem Ort, versuche mit denen das Sonntagsevangelium zu teilen, mit denen zu sprechen, was will vielleicht Gott euch sagen, was passt zu euch jungen Leuten. Und dann ist halt 2-3 Wochen später dort der entsprechende Jugendgottesdienst. Das ist so eine Hauptaufgabe für mich, die dann schon bewirkt, dass ich ganz oft eben nicht hier im Dorf bin. Und die zweite Aufgabe, die zwar nicht stundenmäßig geregelt ist, aber ganz offiziell ist, ich begleite die Jugend 2000 im Bistum Eichstätt. Das ist ein Auftrag des Bischofs. Die Jugend 2000 hat sich einen Begleiter gewählt und der wird dann vom Bischof bestätigt. Und die Eichstätter Jugend 2000 ist dahingehend besonders, dass sie an einer Universitätsstadt ist. Es ist der Uniort Eichstätt und die allermeisten, die sich da engagieren, sind Studenten. Deswegen sind die typischen Veranstaltungen unter der Woche, weil am Wochenende fährt ein Student nach Hause. Und das heißt, ich bin eigentlich in der Regel einmal die Woche während dem Semester in Eichstätt dort mit den Studenten aktiv. Und unser Hauptding da ist Holy Hour, nennen wir das, also eine eucharistische Anbetung mit Lobpreismusik und einer Katechese dabei. Das ist so fast mein wöchentlicher Dienst für die Jugend 2000. Sie haben Reine Herzen erwähnt. Ich war mit dem Wolfgang Bandle auf Pilgerreise nach Medjugorje, der den Verein gegründet hat. Und ich würde sagen, ich bin so ein wohlwollender Gönner dieses Vereins, ohne dass ich da wirklich alltäglich aktiv wäre. Aber ich finde es gut, dass es das gibt.
Vielleicht für die, die es nicht kennen, was ist das Ziel von Reine Herzen e.V.?
Das ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Lehre der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Zu erklären. Was ist das? Schon wieder Fremdwort. Es geht darum, junge Menschen zu helfen, kein Sex vor der Ehe zu haben, so konkret, und sie zu ermutigen, wie schön das ist. Nicht zu sagen, ah, das ist ja was voll Doofes, man muss mit der Sexualität, irgendwie ist alles negativ, sondern die Schönheit davon, die Heiligkeit auch, die da drin steckt, kennenzulernen, schätzen zu lernen und auf diese Weise auch irgendwie den christlichen Glauben wieder neu als was zu verstehen, was einem im Leben wirklich hilft und Kraft gibt.
Ja, Pfarrer, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie so viel mit jungen Leuten unterwegs sind, also mit Jugendlichen, dann, ich denke, mit jungen Erwachsenen, halt die Studentengemeinden da quasi oder die Jugend 2000 und dann auch der Reine Herzen e.V., das hält wahrscheinlich auch schon besonders jung, oder? Wie ist das? Und dann haben Sie auch noch eine normale Pfarrei, sagen selber, das ist eine kleine Pfarrei im ländlichen Raum. Passt das besonders gut zusammen oder sind da auch besonders große, ja, wie soll ich sagen, Brüche unter der Woche irgendwie?
Ich habe zuletzt in dieser Corona-Krise jetzt den Eindruck, dass es jetzt besser zusammenpasst als früher. Wenn wir jetzt da angefangen haben, den Gottesdienst live zu übertragen über YouTube, dann sind ja die Kreise der Besucher verschmolzen miteinander. Also ich habe das vorher ganz oft so gemacht. Ich habe am Sonntag in der Früh in der Pfarrei über das eine Thema gepredigt und am Sonntagabend bei den Jugendlichen über was anderes und am Donnerstag danach in Eichstätt bei der Jugend 2000 wieder über was anderes. Und das war schon manchmal so ein Spagat, wo ich dann auch das Gefühl hatte, mich manchmal zu verzetteln. So, wofür stehe ich eigentlich? Und ich habe jetzt den Eindruck, jetzt mache ich so einen Sonntagsgottesdienst mit einer Predigt auf YouTube. Das ist gut vorbereitet und genau der gleiche Inhalt hören die Jugendlichen in dem Dorf XY, wo ich an dem Abend den Jugendgottesdienst mache. Und den gleichen Inhalt, den hören sich die Leute bei der Jugend 2000 an. Und es ist mehr fokussiert und es ist aber dadurch gleichzeitig auch mehr fokussiert auf Christus selber. Also ich habe gemerkt, durch dieses an verschiedenen Orten sein, kann ich es mir weniger leisten, über irgendein Detail hinten links im Glauben zu reden, sondern meine Predigten sind durch das an verschiedenen Orten sein, aber auch jetzt nochmal durch das YouTube-Livestream-Ding deutlicher, also an Kernthemen des Glaubens. Also es geht wieder viel öfter und regelmäßiger um die persönliche Beziehung zu Jesus, die du haben kannst, um die Entscheidung für ihn, die du treffen musst, dass du nicht nur passives Mitglied in der Gemeinde bist, sondern aktiv den Glauben mitträgst. Also so ein paar Kernanliegen, wo ich jetzt angefangen habe, die sage ich in der Pfarrei genau gleich wie bei den Jugendlichen. Da musste ich aber dahin unterwegs und ich finde das erst zuletzt eigentlich, dass es richtig gut zusammengekommen ist.
Ich habe auch so den Eindruck, dass wenn eine Predigt oder ein Impuls für Jugendliche gemacht ist, dass dann auch wirklich alle Erwachsene und alle anderen gut verstehen, weil es einfacher gesprochen ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dann wirklich auch Synergieeffekte hat untereinander, wenn man so eine große Zielgruppe jetzt hat, oder?
Auf jeden Fall, weil es echt ist und um den Kern geht, aber ich musste auch an eine Dame denken, aus dem Dorf, die schlecht hört. Und wir hatten einmal hier einen Jugendgottesdienst, der war ganz laut. Die Band war laut und die Mikrofone waren laut. Und sie sagte, Herr Pfarrer, das war super, ich habe alles verstanden.
Ja, super, das ist doch dann auch generationenverbindend, auch wenn es nur die Lautstärke ist. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus München. Ich bin heute in Stopfenheim bei unserer aktuellen Pfarrei der Woche, wo wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Augustinus den Gottesdienst live übertragen. Und eingeladen hat mich heute Pfarrer Martin Seefried in seine Pfarrei und wir haben jetzt schon einen Streifzug durch seine Geschichte als Priester gemacht, wie er seine Berufung gefunden hat, was seine Aufgaben heute sind und was auch so Schwerpunkte sind, die ihm als Seelsorger wichtig sind in seinem Dienst. Und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Musikpause wird es weitergehen und dann schauen wir auf die Pfarrei St. Augustinus Stopfenheim. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dran geblieben sind oder eingeschaltet haben zu unserer Talk- und Musiksendung heute aus Stopfenheim. Und mein Name ist Markus München und ich bin heute zu Gast bei Pfarrer Martin Seefried, unserem aktuellen Pfarrei der Woche, Priester hier aus der Pfarrei St. Augustinus in Stopfenheim. Und am kommenden Sonntag übertragen wir hier live den Gottesdienst um 10 Uhr aus der Pfarrkirche St. Augustinus. Ja, in der vergangenen guten Viertelstunde hat uns Pfarrer Seefried jetzt schon so ein bisschen auf seine Geschichte blicken lassen, wie er Priester geworden ist und wie sein Alltag als Hirte hier ausschaut, was Besonderheiten sind in seinem Alltag. Er ist auch Dekanatsjugendseelsorger und er ist auch in der Jugend 2000 aktiv, gerade auch in der Studentenseelsorge in Eichstätt. Ja, Herr Pfarrer, jetzt haben wir ja vorhin schon im ersten Teil so ein bisschen gehört, dass Sie einfach ganz verschiedene Zielgruppen bedienen und dass eben die Pfarrei hier eben eine ist, wo Sie auch Priester sind. Und Sie haben ja schon gesagt, dass es hier 800 Menschen gibt, 800 Gläubige, glaube ich. Es klingt relativ beschaulich hier, so was an Pfarrei da ist. Wie viele Kirchen gehören denn dazu zu Ihrer Pfarrei?
Also dadurch, dass wir in der Diaspora sind, sind es insgesamt 10 Dörfer, aber es gibt nur 2 Kirchtürme. Die katholische Kirche in unserer Expositur St. Nikolaus im Dorf Dorsbrunn und hier St. Augustinus in Stopfenheim. Also sind miteinander 1100 Katholiken, aber von den 1100 Katholiken wohnen 800 hier schon allein in Stopfenheim. Das ist wirklich, also mit weiter Mehrheit katholisch, sicher 90% hier im Dorf, sodass sich das schon hier so anfühlt, wie eigentlich alles, was irgendwie gesellschaftlich ist, ist sofort auch immer religiös. Also auch die Feuerwehr ist irgendwie unser Verein und der Sportverein ist eine DJK, ein christlicher Jugendverein.
Wie kommt es? Ich habe das schon gelesen, irgendwie, dass eigentlich die beiden Kirchenstandorte eigentlich fast überwiegend katholisch sind, aber es ist eine Diaspora-Pfarrei. Ziehen die Menschen alle in diese katholischen Hotspots hier oder wie ergibt sich sowas?
Also erstmal ist es die richtige, ganz normale Geschichte der Reformation, die sich hier bis heute widerspiegelt, nämlich, dass es hier im Ort unten Ellingen ein Deutschordensschloss gibt. Und der Deutsche Orden, katholischer Orden, ist ein gegenreformatorische Bewegung. Und die haben in Ellingen und hier ein paar Meter rauf, die Straße rauf, 4 Kilometer weit weg in Stopfenheim, eine Kirche gebaut und haben da auf diese Weise richtig das für sich zurückerobert. Aber tatsächlich ist es so, dass über dieses, sagen wir mal, kulturelle Christentum, was gar keine so große Entscheidung hat, will ich katholisch oder evangelisch sein, sondern einfach nur, okay, in meinem Dorf gibt es eine katholische Kirche, in meinem Dorf gibt es eine katholische Schule oder es gibt an der Schule katholischen Religionsunterricht oder eben nicht, weil es so wenige sind, entscheiden sich Eltern ganz ohne besondere religiöse Entscheidung dafür, ihre Kinder in der Konfession taufen zu lassen, die halt in dem Dorf die Mehrheit ist. Ich würde sagen, dass bei uns die allermeisten Ehen konfessionsübergreifend sind. Aber die allermeisten Kinder, die getauft werden, kriegen immer die Konfession von der Taufkirche. Also hier zum Beispiel das Nachbardorf, wo ich auch zuständig bin, nur eine evangelische Kirche ist, sind auch die allermeisten Ehen konfessionsübergreifend. Aber die Kinder bekommen alle die Konfession, die dort vor Ort halt vorhanden ist. Aus so schlichten Gründen zum Beispiel wie im Nachbarort ist eine kleine Schule, die hat gar keinen katholischen Religionsunterricht. Und witzigerweise verfestigt sich dadurch eine Aufteilung in Konfessionen, die komplett 400 Jahre alt ist.
Ich stelle es mir jetzt spannend vor, wenn Sie sagen, dass die meisten Ehen konfessionsübergreifend sind. Wie sind so die Erfahrungen damit? Also ist dann Ökumene hier auch besonders groß geschrieben? Hat das besondere Auswirkungen auch auf den Alltag der Menschen, wenn so katholisch und evangelisch eben wirklich auch so miteinander gelebt wird im Alltag, in der Ehe, in der Familie? Oder wie stellt sich das da?
Ich würde so sagen, es gibt so Geschichten hier im Dorf von kleinen Kindern, die dann sagen, Mama, bin ich eigentlich evangelisch oder katholisch? Und weil sie es einfach als Kinder nicht wissen. Und es ist dann tatsächlich so, dass es wirklich irgendwie keinerlei kämpferische so Positionen ist. Und in der Praxis kommen ganz viele Ehepartner einfach mit zur Kirche oder andersrum. Und wir haben hier, das ist eine ganz interessante Geschichte, hier gibt es die Nachbarpfarreien, also die Nachbarkirchtürme sind ja alles evangelische Pfarrer. Also wenn ich aus meinem Dorf rausfahre, außer hier direkt Deutschordensschloss in Ellingen, aber alle anderen sind evangelische Pfarrer. Wir haben hier ein Feld, ein Flurstück, das heißt Singert. Und dort gibt es einmal im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst. Und die haben da vor 10 Jahren einen Grund gebraucht, um eine Mülldeponie zu verhindern. Und haben die gesagt, ah, wir haben eine gute Idee, wir machen dann einen Wallfahrtsort draus, stellen dann einen Altar hin und ein Kreuz. Und dann machen wir einmal im Jahr traditionsgemäß einen ökumenischen Gottesdienst. Und daran merkt man irgendwie, wie normal praktisch dieses wir halten zusammen eines Dorfes auch eigentlich diese konfessionellen Unterschiede praktisch vergessen lässt. Klar, die älteren Leute sagen das immer so, ah, früher sind wir aufeinander losgegangen, aber ich kenne das nur von so diesen Erzählungen. Also aus den Erfahrungen gibt es das wirklich sicher schon sehr lange nicht mehr.
Hilft es dann noch mehr so auf die christlichen Wurzeln zu schauen oder so auf die Basis, weil ja doch kirchenpolitisch dann oder wenn man auf Unterschiede guckt, findet man ja auch eine ganze Menge, wenn man suchen möchte oder finden möchte. Merkt man das dann auch, wenn Sie sagen, es ist so ein Miteinander, dass die Leute da mehr so ja am Zentrum drin sind, an Jesus, an Kernbotschaft?
Ich glaube ja. Also zumindest habe ich da Freude dran, das genau so zu predigen und so zu lehren. Und wir haben hier vor ein paar Jahren, es gibt einmal im Jahr so eine Art ökumenischen Gesprächskreis und das ist so ein bisschen so eine Diskussionsrunde geworden und irgendwann haben wir gesagt, ach komm, lass uns einfach ein Gebet um Einheit der Christen draus machen, wo wir uns stattdessen in der Kirche zum Gebet treffen und seitdem hat es einen schönen Zulauf und die Leute kommen gerne. Und ja, ich habe oft den Eindruck, wenn ich dann Taufgespräche habe und dann ist es ja praktisch so, dann ist vielleicht die Mutter von dem Kind evangelisch. Und dann sagt ja, Herr Pfarrer, werde ich das können und Erstkommunionunterricht und so. Und dann sage ich, ich glaube, dadurch, dass Sie in Ihrer Ehe den Unterschied der Konfessionen überbrücken müssen, werden Ihre Kinder von Anfang an auf den Mittelpunkt hingeführt. Sie müssen dem Kind sagen, guck, es geht um Jesus, Es geht um seine Gegenwart, es geht um den Heiligen Geist, es geht darum, dass Gott ein Vater ist. Und alleine dadurch machen sie schon eine religiöse Erziehung, die ziemlich gut ist, weil die eben über diese Formalitäten hinausgeht. Also drum, ja, das ist eine Chance, wobei man schon gestehen muss, dass wenn man so in den, sagen wir mal, vier Wänden eines Dorfes bleibt, da ist es schon auch sehr traditionell.
Sehr traditionell ist es normalerweise auch, dass es einige Angebote und Gruppen gibt in so einer Pfarrei, die sich irgendwie sammeln, auch immer wieder treffen. Also welche Angebote gibt es zum Beispiel für Senioren, für Kinder oder für junge Familien? Sie haben ja auch erwähnt, dass es immer wieder viele Taufen gibt und so. Ist es hier eigentlich ein Zuzugsgebiet, wo junge Familien sich auch sammeln?
Tatsächlich. Also es ist für eine kleine Pfarrei schon viel los hier. Also wir haben zum Glück ein paar Wohngebiete und das ist bei uns üblich, die Leute bleiben wirklich da. Also du suchst dir einen Job irgendwo in der Nähe, idealerweise Homeoffice, seit wir schnelles Internet haben, bleiben mehr Leute in Stopfenheim, ist tatsächlich so. Und es gibt bei uns einmal im Monat, spätestens alle zwei Monate, Kinderkirche nennen wir das. Wir sitzen gerade in dem Gruppenraum, gleich direkt gegenüber der Kirche. Diese Gelegenheit, dass Eltern mit ihren Kindern in die Kirche kommen, sind dann die ersten 3-4 Minuten Einführung, Kyrie dabei. Und dann gehen 2-3 Mütter, die die Kids betreuen, hier rüber ins Pfarrheim. Also die kleinen Kids, die gerade so laufen können, würde ich mal sagen, sind es in der Regel Kindergartenkinder. Und sind dann hier und machen da ihre Kinderkirche, machen Thema und kommen dann entweder ganz am Schluss nochmal in die Kirche dazu, können dann vorstellen, was sie gemacht haben. Es gibt solche Dinge und für uns eine Riesenrolle. Wie gesagt, unser DJK, unser kirchlicher Sportverein, wo man eigentlich sagen kann, in dem Verein ist irgendwie jeder da, da treffen sich alle freizeitmäßig, was auch tatsächlich hier relativ groß ist. Hier gibt es einmal im Monat Seniorentreff, auch hier direkt neben der Kirche. Und das ist schon auch eine feste Institution. Und ein paar jüngere Damen, die sich auch darum kümmern und die da echt Freude haben, die haben jetzt in dieser Corona-Zeit so Briefpostaktionen gemacht, dass man also regelmäßig Post gekriegt hat, gerade für die, die irgendwie nicht über Internet oder moderne Medien verbunden waren. Für die war das jetzt echt schön zu sehen, dass noch ein paar sie um sie kümmern. Übrigens, danke Radio Horeb. Ich habe öfter jetzt ältere Leute gefragt, wie ist das? Ihr könnt den Livestream nicht gucken. Ihr habt kein WhatsApp. Was kriegt ihr mit von unserer Gemeinde? Antwort, nicht so schlimm. Wir haben ganz viele Gottesdienste im Radio angehört aus verschiedensten Orten und so. Also wir kriegen ganz viel mit.
Schön, Herr Pfarrer. Sie haben gerade auch WhatsApp erwähnt. Was hat es mit WhatsApp auf sich in Ihrer Pfarrei?
Es ist ja so, in der Corona-Zeit hat man erst gemerkt, was man hat. Und wir hatten das schon länger am Start, nämlich eine WhatsApp-Broadcast-Liste, also wo man einmal in der Woche eine kleine Kurznachricht bekommt, wann sind die nächsten Gottesdienste. Und das wurde eigentlich zunächst von ein paar wenigen Leuten genutzt. Und natürlich jetzt in den letzten Monaten war das für uns die geniale Möglichkeit, ganz schnell auf den Livestream von einem Gottesdienst oder hier auf einen geistlichen Impuls auszugeben, sodass, ich glaube, im Moment sind es 150 Leute, die das empfangen. Also kannst sagen, praktisch aus jeder Familie jemand.
Stark. Wie viele Leute passen gerade in Ihre Kirche jetzt zur Corona-Zeit?
30. Das ist echt unglaublich schmerzhaft für uns. Also ich weigere mich, mich daran zu gewöhnen, dass das jetzt irgendwie schon normal sein soll. Wir werden jetzt unsere Sitzordnung hier auf diese 1,5 Meter zusammenschieben, sodass wir dann hoffen, vielleicht 50 Leute in die Kirche zu bringen. Wobei wir kriegen nur dann 50 Leute rein, wenn manche Ehepaare sind, die also näher beisammensitzen können. Normalerweise, wenn wir uns stapeln an unseren Hochfesten und Weihnachten und Ostern, da haben wir auch schon mal 400 Leute in unsere Kirche reingepackt. Wir hatten vor kurzem mal ein Konzert hier, da haben wir wirklich Bierbänke noch in die Kirche reingestellt. Da bin ich mir ganz sicher, dass da 400 Leute in dem Kirchenraum waren.
Ja, stark. Stark auch, dass sich dann wirklich auch so viele Christen sammeln, gerade wenn es eine kleinere Pfarrei ist. Was mich auch begeistert hat, dass die KLJB, die katholische Landjugendbewegung, sich wohl ein eigenes Haus gebaut hat. Gibt es dazu irgendwie eine Geschichte, die erzählenswert ist, Herr Pfarrer?
Da gibt es eine Geschichte, und zwar gibt es hier im Ort eigentlich einen Raum von der politischen Gemeinde zur Verfügung gestellt für eine Art Jugendtreff. Und da war aber keine Betreuung da, sodass es immer komplizierter wurde. Niemand putzt und keiner räumt auf, sodass das irgendwann nicht mehr ging. Und dann haben sich die Jugendlichen einfach im Freien getroffen, so an einer Stelle, wo man sich unterstellen konnte. Und mein Vorgänger, Pfarrer, hat sich diesen jungen Leuten angenommen und hat gesagt, hey Leute, Ich mache euch einen Vorschlag, ich gründe einen Verein für euch, dann könnt ihr im Namen von dem Verein euch zusammentun, könnt euch was ersparen, könnt vielleicht der Stadt gegenüber auftreten wieder miteinander. Und der Verein, den er gegründet hat, war eben katholische Landjugendbewegung. Und praktisch haben die Jugendlichen dann jetzt über Jahre, 10 Jahre lang immer hier gespart, Feste gemacht und gefeiert und so. Und dann mit ganz viel Hilfe von Leuten aus dem Dorf einen Anbau gemacht an unser Feuerwehrhaus und konnten sich auf diese Weise da ein Vereinsheim zusammenschustern. Und der Anfang war aber, dass damals ein Pfarrer gesagt hat, hey Jugendlichen, ihr könnt quasi unter meine Fittiche kommen. Anekdote am Rande, dieses Pfarrhaus, wo wir jetzt im Moment sitzen, war ganz lange Baustelle. Über ein Jahr lang war das so eine Diskussion, kann es überhaupt renoviert werden, rentiert sich das, muss der Pfarrer nicht in die nächste größere Stadt ziehen? Und dann war das hier praktisch offen gestanden. Bisschen so wie Berlin, so Hausbesetzer-Szene. Und dann haben wir den Jugendlichen gesagt, hey, wisst ihr was, das wird hier nicht genutzt, aber das Fernsehkabel baumelt noch von der Decke und die Satellitenschüssel ist da. Und das war praktisch mein erstes Jahr als Pfarrer hier. Also zu welcher Uhrzeit ich auch immer abends heimgekommen bin, hier in dem, das war fast wie ein Rohbau. Da waren dann halt Sofas drin und so, aber es gab immer Chips und es gab Fernseh. Und wir waren also echt, es war ein sehr, sehr schönes Jahr hier. Und eigentlich in dieser Zeit, wo man sich hier einfach aufhalten konnte, 24 Stunden, da ist diese Idee im Detail ausgearbeitet worden, wie man das machen könnte mit dem Vereinsheim bauen und wo das hinpasst und so weiter.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Jugendgruppen ganz nice fänden, wenn man so eine Art Hausbesetzung im eigenen Pfarrheim machen kann. Und natürlich diese Idee, sich hinterher noch das eigene Haus zu bauen, ist natürlich auch besonders schön. Ja, stark, so ein pädagogisches Konzept, was aufgegangen ist. Herr Pfarrer, jetzt habe ich noch 2 Aktionen gefunden bei Ihnen in der Pfarrei, beziehungsweise auf Ihrer Webseite, die ich so noch nirgendwo gefunden hatte. Und zwar einmal Kreuzwegbilder im Glockenhaus. Was ist das Glockenhaus? Ist es ein Glockenturm oder ein Glockenhaus? Und was machen die Kreuzwegbilder da drin?
Ja, das ist eine schöne Geschichte, die etwas verrät über unser Dorf. Eigentlich seit Jahren wissen die Stopfenheimer, wir haben einen Dekanatsjugendseelsorger. Der ist hier nur da, weil er halt in dem Dekanat überall rumschwirrt und die wissen, wir müssen viel selber machen. Wir müssen unser Fest, unsere Feiern, unseren Zusammenhalt, das kann sich nicht nur rund um den Pfarrer kristallisieren, da müssen wir selber aktiv sein. Und das sind die auch. Und ein Beispiel dafür ist, dass es hier in unserer Kirche einen alten Kreuzweg gab. Der stammt, ich glaube, aus einer Vorgängerkirche. Also der liegt seit wirklich 100 Jahren bei uns im Staub. Und jetzt haben wir die Kirchenheizung erneuert. Und wenn ich wir sage, ist das wirklich so, praktisch Kirchenverwaltung hat sich so darum gekümmert, sodass auf einmal da halt ein bisschen Erneuerung, Renovierung in der Kirche in Gang gekommen ist. Und dann haben die gesagt, ja, also diesen alten Kreuzweg, den können wir nicht so im Staub hängen lassen. Und es gibt den Haupteingang unserer Kirche, der führt unter dem Glockenturm durch. Also man betritt die Kirche durch ein Ostportal, geht dann durch den Glockenturm durch und betritt dann durch eine weitere Tür den normalen Kirchenraum und der Altar ist dann ganz im Westen. Das ist genau andersrum gedreht, wie man das so von den gotischen Kirchen kennen würde. Aber das ist eben die Idee, dass dieses große Ostportal richtig die Schmuckseite der Kirche, da ist die schön. Wenn man die Straße ins Dorf reinfährt, fährt man Kerzen gerade auf dieses Kirchenportal zu. Du merkst, die ganze Kirche ist genau da hingestellt, wo die Straße ist und die Straße ist genauso gebaut. Und dann kommt man eben durch dieses Eingangsportal in die Kirche rein. Und das war eine Rumpelkammer für uns. Wir haben das gar nicht so richtig benutzt. Und dann haben unsere Kirchenverwaltung gesagt, komm, das machen wir. Wir machen das jetzt mal ordentlich hier. Und haben die alten Bilder abgestaubt und da aufgehängt. Und erst ohne wirklich zu wissen, wird das praktisch benutzt werden. Vielleicht nur bei Hochzeiten, wenn dann der feierliche Einzug ist mit dem Brautpaar. Und jetzt waren ja die Regeln so mit der Corona-Zeit, dass man alle Leute durch einen einzigen Eingang in die Kirche hineingehen sollten, also nicht durch verschiedene Seiteneingänge, sodass wir es so gemacht haben, okay, alle Leute müssen hier durch diesen Glockenturm, durch diesen Haupteingangsbereich, den wir sonst nur so bei Hochzeiten und so benutzen, müssen hier rein. Da ist dann die Sache mit den Ordnern und Namen aufschreiben und Desinfektionsmittel und so. Aber jetzt hatten wir dafür einen schönen Raum und ist wie vorbereitet dafür. Und das hat sich irgendwie glücklich ergeben, dass man eben gesehen hat, okay, wer sonst auch einen Zusammenhalt hat, der hat dann auch in diesem Moment der Krise irgendwie die Voraussetzungen dafür. Und dann war das irgendwie ein ganz schöner Ort, an dem man, wie so eine Vorhalle zur Kirche eigentlich, wo man schon drin ist, aber problemlos noch ratschen kann. Und das kommt uns jetzt gerade sehr zugute.
Das klingt auch wirklich nach viel Eigeninitiative. Wie ist es dann? Kommen die dann an und sagen, Herr Pfarrer, wir haben gemacht? Oder sagen Sie, wie wär's denn, habt ihr mal Lust, das zu machen? Wie rum läuft das? Für mich klingt es fast so, als würde die Idee dann aus der Gemeinde auch irgendwie so kommen und wachsen. Und das wollen wir jetzt.
Ja, tatsächlich. Ich habe das von Anfang an so gesagt, liebe Freunde, die Ideen müssen von euch kommen. Und so ganz am Anfang war das so, Herr Pfarrer, Sie müssen das machen. Wenn Sie nicht vorangehen, das geht nicht, weil es gibt verschiedene Parteiungen im Dorf und der Pfarrer muss das sagen, was gemacht wird. Und wenn Sie das sagen, dann wird es. Und ich habe gesagt, das liegt mir überhaupt nicht. Und das hat sich wirklich ganz arg gedreht. Manchmal ist es so, dass jemand von der Kirchenverwaltung oder im Pfarrgemeinderat jetzt zu mir kommt und sagt, Herr Pfarrer, bevor Sie es in der Zeitung lesen, wir haben das gemacht, Sie sind bestimmt einverstanden. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil das eben bedeutet, dass Leute ihr Zugehörigkeit zur Gemeinde oder sag's noch größer, ihr Zugehörigkeit zu Christus selber in die Hand nehmen. Ich glaube, dass das wirklich das ist, was das Zweite Vatikanische Konzil geschrieben hat. Heiligkeit ist eine Berufung für alle. Und die Kirche ist tatsächlich nicht nur diese Hierarchie, der Pfarrer und der Bischof, sondern die Kirche ist dieses Volk. Und nicht in so einem kämpferischen, basisdemokratischen Sinn, sondern in so einem, doch, ich weiß, auf mich kommt's an. Und ich trage hier das christliche Leben. Und gewisserweise hat diese Not, dass der Pfarrer nur ein Jugendseelsorger ist, oder auch die Freiheit, die dadurch entstanden ist, bewusst akzeptiert und bewusst als was Schönes gedeutet, der Gemeinde hier sehr gut getan.
Ich stelle mir vor, gerade wenn dann das Vertrauensverhältnis auch gegenseitig einfach gewachsen ist, dass es auch auf der einen Seite sehr schön ist, wenn man weiß, es wird geschätzt, es wird gebraucht, dass ich da bin und wenn das jeder auch so sieht. Und auf der anderen Seite denke ich, dass es auch viel Druck vielleicht nimmt von den einzelnen Seiten. Ne? Dass es jetzt nicht der eine denkt, er muss jetzt alles machen und auch mal, wenn er keine Idee hat, dass er ran muss, sondern es ist immer ein Miteinander und man trägt das wirklich gemeinsam. Klingt wirklich toll, Herr Pfarrer. Die zweite Aktion, die ich noch gefunden habe, dies ist eine Steinplattenöffnung, wo 20 Jahre alte Briefe irgendwo unterm Fußboden lagerten, glaube ich. Wie kommt es denn dazu?
Genau, also das ist auch sozusagen einer der Jugendpfarrer gewesen. Der hat vor 20 Jahren mit Schülern, das waren vor allem die Erstkommunionkinder, die er im Unterricht hatte, aber auch mit Jugendlichen aus der Pfarrei, das ist übrigens alles noch vor KLJB-Zeiten, da waren die noch kleiner, da waren die, die jetzt dieses Vereinsheim gebaut haben, waren da dritte Klasse. Aber ja, wenn man sich das vorstellt, diese gleichen Jungs, die 15 Jahre später das Haus gebaut haben, die haben jetzt ihre Zettel wieder rausgezogen. Das ist schon stark gewesen. Also damals hat der Pfarrer Kinder und Jugendliche gefragt, wie stellst du dir die Welt in 20 Jahren vor? Das war halt diese Jahrtausendwende, das Jahr 2000. Und dann haben die das auf Zettel aufgeschrieben. Man hat es, da drüben steht sie noch, das ist wie so eine Art Rohr aus Kupfer zugeschweißt, damit es keine Feuchtigkeit reinkommt und im Boden verbuddelt und unter einer der Fliesen der Kirche wieder fest zugefliest und einfach 2000-2020 draufgeschrieben. Ist irgendwie in Vergessenheit geraten und einmal im Jahr fragen dann immer so die Kinder, Herr Pfarrer, warum steht denn da 2020 auf der Fliese? Und so seit 2-3 Jahren so, oh, nur noch 3 Jahre, nur noch 2 Jahre. Jetzt bin ich mal gespannt, was da ist. Und wir konnten jetzt also heuer 2020 den Pfarrer von damals, Martin Geisbeck heißt er, wieder einladen. Der war dann zu Besuch, hat dann seine Erstkommunionkinder von damals wieder getroffen und diese Steinplatte öffnen. Und das war schon echt ganz interessant. Wir haben eine Frau, die damals ein junges Mädel war, also wahrscheinlich eben auch so kurz nach der Erstkommunion, 4., 5. Klasse, hat also hingeschrieben, in 20 Jahren wird es Internet auf Telefonen geben, die man mit sich rumtragen kann. Und ich glaube, ich werde Mutter sein und 2 Kinder haben. Und die hat dann ihren Zettel vorgelesen, die wusste das nicht mehr, was da drauf steht. Aber es war wirklich so, dass es so genau getroffen hat, es war schon echt stark. Wir haben auf jeden Fall vor, an Silvester nochmal zu wiederholen, sodass man dann halt wieder in irgendeiner Form eine Zukunftsvision aufschreibt, sodass man dann das wieder reinbuddeln und dann kann irgendeiner meiner Nachfolger das dann öffnen.
Ja, wirklich stark. Und ich hoffe, die Frau hat sich nicht nachträglich arg geärgert, dass sie nicht in die Produktentwicklung gegangen ist, weil mit der Smartphone-Idee wäre sie dann da natürlich ganz an der Spitze gewesen damals. Ja, stark. Ja, Herr Pfarrer, herzlichen Dank für den Teil, der jetzt zur Pfarrei auch ging. Und liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus Münch und ich bin heute in Stopfenheim mit Pfarrer Martin Seefried und er ist der leitende Pfarrer hier von der Pfarrei St. Augustinus in Stopfenheim, wo wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst live im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche übertragen werden. Und wie üblich lädt uns Pfarrer Seefried jetzt am Ende des Interviews noch zu einer kleinen Kirchenführung ein, wo er uns einfach einen visuellen Eindruck geben möchte über sein Gotteshaus hier in Stopfenheim. Und wenn Sie mögen, dann bleiben Sie gern dran. Weiter geht's nach einer kurzen Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus Münch und ich bin heute in der Pfarrei St. Augustinus in Stopfenheim und hier mit Pfarrer Martin Seefried. Und wir sind jetzt schon auf einem Streifzug durch seine Vergangenheit, durch seine Pfarrei gegangen, also als seine Person, als Priester, wie er seinen Weg gefunden hat hierher und wie er jetzt als Seelsorger hier in der Pfarrei lebt und auch mit seinen anderen Aufgaben hier als Jugendseelsorger für die Region und eben auch für die Jugend 2000 in Eichstätt als Studentenseelsorger und vieles anderes mehr. Ja, und wie versprochen, wir sind jetzt hinübergegangen in die Pfarrkirche St. Augustinus hier in Stopfenheim, wo wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe live übertragen werden im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche. Und Pfarrer Seefried nimmt uns jetzt mit auf eine kleine Führung durch seine Kirche, auch wenn es nur ein akustischer Eindruck ist, aber damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Gotteshaus sich hier im Ort erhebt und auch was man sieht, wenn man eintritt.
Wenn man zu uns ins Dorf reinkommt, fährt man auf der Bundesstraße B13 von Weißenburg und Ellingen auskommen zu Kerzengrad auf die Kirche zu. Und man fährt wirklich auf das Portal zu und die Kirche ist genau dafür gebaut. Es gibt ein ganz schönes großes Ostportal mit Maria groß und den Heiligen groß drauf. Und das kommt eben von dem Deutschen Orden, der in Ellingen sein Schloss hat und der hier in Stopfenheim die Kirche gebaut hat. Übrigens als landwirtschaftliche Versorgung. Also hier gibt's einen Vogt und die Bauern von Stopfenheim haben dann eben ihren Zehnten vom Getreide abgeliefert als Versorgung für den Deutschen Orden. Und mehr oder weniger als Dankeschön, aber auch repräsentativ hat man fürs Dorf eigentlich eine übergroße Kirche gebaut. Man sieht die Deutschordensgeschichte an diesen schwarzen Kreuzen, die außenrum an 12 Stellen, 12 Apostel an den Säulenwänden der Kirche sind. Man sieht, dass es vom Deutschen Orden kommt, auch daran, dass die Kirche zwei Emporen hat. Hinten kann man zwei Stockwerke nach oben gehen, auf zwei Emporen. Die zweite Empore ganz rechts, da sitzen unsere Männer, das ist der beste Platz. Aber die Empore ist auch wirklich ein Ort, wo man sehr gut auf die Kirche sieht. Die ist nämlich insgesamt ziemlich breit und dadurch wirkt die gar nicht so lang. Man ist in einem ziemlich offenen, weiten Raum und kann irgendwie immer das Gefühl haben, dass man nah dabei ist. Und Hochaltar ist ein ziemlich niedriger Tabernakelaltar. Also es ist ganz arg der Tabernakel im Zentrum. Unten die Stelle, wo die Hostien aufbewahrt werden und drüber so eine Tür zum Aufklappen, wo man das Allerheiligste aussetzen kann. Rechts und links zwei Engel, die die Knie beugen und staunend ihren Blick da auf Jesus haben. Das ist schon der zentrale Fokus dieser Kirche eigentlich. Und im Hintergrund gibt es dann ein Altarbild an der Wand und klassische Idee von Altarbild ist immer, dass man rechts und links Säulen hat und das ist dann wie so ein Blick in den Himmel. Also die Bilder, die zeigen immer quasi, hast rechts und links irgendwie Wolken und dann öffnet sich da der Himmel und dann sieht man auf dem Altarbild, wie es halt quasi hinter dem Tabernakel eben dann im Himmel ist. Und so ist es hier auch und auf den Wolken sieht man oben ganz klassisch Vater, Sohn und davor vor so einem Erdball den Heiligen Geist als Taube und drunter links unten im Bild sitzt der heilige Augustinus, unser Kirchenpatron, und der schreibt einfach in Büchern. Und das sind drei Symbole, so ein brennendes Herz, ein Anker und ein Kreuz, also die Symbole für Glaube, Hoffnung und Liebe. Und während er also einfach die wahre Lehre über den dreifaltigen Gott, den er da im Himmel schaut, mit brennender Liebe und Glaube und Hoffnung, schreibt, tun die Engel selber ihre Pfeile runterschießen. Und am rechten Bildschirmrand, da stürzen so die Irrlehrer. Die sagen, ach, Jesus ist gar nicht wahrer Gott. Jesus ist nur ein Mensch. Die stürzen da aus dem Bild raus. Und das ist also eigentlich schon so die Kernaussage, die hier dem Augustinus zugeordnet wird. Er tut die wahre Lehre verkünden. Er muss gar nicht kämpfen selber. Das macht schon Gott für ihn. Insgesamt ist es für unsere Kirche so, dass die kurz vor der Säkularisation, also erst 1790 fertig geworden ist. Ist also eigentlich spät. Da ist diese ganze Barockbauten, Stuck, all diese Dinge, das ist da eigentlich am Höhepunkt und schon fast wieder out. Und dann kommt ja dieser Moment, das Jahr 1801, wo die katholische Kirche enteignet wird. Und das hat diesen Kirchenbau hier volle Kanne getroffen. Also diese Fassade draußen, die war fertig und innen war die Kirche komplett leer. Die Kirchenbänke, die sind dann von Ellingen uns geschenkt worden, günstig. Die Altäre irgendwie zusammengeschustert von woanders her, Vorgängerkirchen, billig, billig, billig. Keine Malerei, nichts, leer. Die Kirche hat 100 Jahre lang, war die nicht ausgemalt. Und wenn man jetzt hinschaut, sieht man, dass die Bilder an sich auch nicht zu diesem Barockstil passen. 100 Jahre später gab es einen Pfarrer in Stopfenheim, der hat einen Freund gehabt, der war Kirchenmaler in München. Und der hat gesagt, hey komm, du kannst ein paar Tage kostenlos bei mir übernachten und kriegst ein Bier. Würdest du das nicht fast umsonst machen? Und der hat dann im Nazarener-Stil unsere Kirche ausgemalt. Und für mich ist es so, dadurch, dass der Barock hier nicht so streng durchgehalten ist, sondern der eher diese schlichte, fast kindliche Stil der Bilder an der Decke überall, wirkt die Kirche nicht so durchgestylt. Das ist so ein bisschen, wie wir das vorhin im Interview auch hatten, typisch Dorf. Weißt du, kennst jemand und der kennt jemand und der darf halt einmal ein Bild malen. Und dann sind so witzige Anekdoten, wie dass man hier an der Decke ist, die Himmelfahrt Jesu ganz groß dargestellt und man sieht am Boden, wo die Jünger knien, noch die Fußabdrücke von Jesus, kurz bevor er in den Himmel aufsteigt.
Ja, es wirkt ein bisschen wie aus einer Kinderbibel, da haben Sie schon recht, Herr Pfarrer, ja. Aber sehr schön.
Genau. Ansonsten vielleicht noch eine Anekdote zu unserer Kirche, die eigentlich auch wieder das ausdrückt, wie das Leben halt hier ist. Es gibt einen Volksaltar und ein Ambo. Den hat seinerzeit der Pfarrer noch während dem Zweiten Vatikanischen Konzil hier aufgebaut, also nicht danach, als es offiziell erlaubt war, sondern noch während dem Konzil. Und ein paar Jahre später hat dann der Bischof einen Altarstein, 40x40, mit den geweihten Reliquien nach Stopfenheim gestickt, damit sie wenigstens einen geweihten Altar haben. Und der wurde aber nie da eingebaut, der Altarstein. Und dann haben wir erst vor ein paar Jahren, als ich schon da war, den örtlichen Schreiner gefragt, ob er nicht einmal aus dem aktuellen Altartisch ein Loch raussägen kann, damit wir diesen 40x40 Stein mit den Reliquien da einsetzen können. Und dann stellte sich raus, dass sein Großvater diesen Altar damals halt mal schnell in der Nacht- und Nebelaktion gezimmert hat. Und er war natürlich super stolz, dass er jetzt an diesem Altar von seinem Großvater nochmal weiterarbeiten darf. Und so ist es eben hier typisch. Der eine kennt noch den Pfarrer, der den gekannt hat, der die Bilder gemalt hat. Die anderen im Dorf wissen noch, wer den Altar gezimmert hat und so. So ist es wirklich ein bisschen ein Wohnzimmer.
Herr Pfarrer, vielen herzlichen Dank und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es klingt alles sehr familiär und das wirkt auch familiär und sehr angenehm, sowohl in der Kirche als auch, wenn man sich draußen in Stopfenheim ein wenig bewegt. Ja, herzlichen Dank an Pfarrer Martin Seefried, der uns jetzt durch die knappe vergangene Stunde hier begleitet hat und uns einfach so ein bisschen einen Einblick gegeben hat in sein Wirken in der Pfarrei, in seinen Weg und auch in die Dinge, die ihn bewegen als Seelsorger hier und bei den anderen Dingen, die er tut, um bei den Menschen zu sein, auch viel mit Kindern und Jugendlichen, um sie auch einfach zu begleiten. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie jetzt erst später eingeschaltet haben, Sie können diese Sendung natürlich wie immer auch nachhören auf unserer Internetseite www.horeb.org. Und da klicken Sie einfach auf Pfarrei der Woche und schon sind Sie da und können das ganze Interview nochmal nachhören. Natürlich sind Sie auch herzlich eingeladen, die Heilige Messe hier aus Stopfenheim mitzufeiern, jetzt am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Seien Sie gerne dabei. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer, und darf ich Sie zum Abschluss unserer Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Segne und behüte euch, die ihr von zu Hause aus zuhört. Segne alle, für die ihr betet. Segne eure Familien, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschieden sich aus Stopfenheim
Pfarrer Martin Seefried
und Markus Münch.